Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Uwe, du sollst nicht stehlen. Heißt es in den 10 Geboten.
Heißt es.
Und wir haben heute eine Serie, die in 2 Staffeln und 2 Teilen wirklich fulminant, spannend ausbreitet, wie man stiehlt.
Ja.
Den Staat bestiehlt.
Ja.
Man könnte auch dann polemisch sagen, die Allgemeinheit bestiehlt. Und die Frage, die sich hier stellt, aber auch bei anderen sogenannten Heist-Movies wie der Clue oder The Sting auf Englisch oder Ocean's 11 meinetwegen. Ja. Darf man sich das angucken und das auch noch amüsant und unterhaltsam finden? Oder bei der Frage der Serie Haus des Geldes, die ja, wird diese Frage ja auch gestellt, vor allen Dingen gegen Ende des zweiten Teiles, gibt es nicht sogar etwas wie einen gerechten Diebstahl?
Also erstmal darf man das angucken. Ja, natürlich. Also du hast schon gesagt, die Heist-Filme, aber auch Filme, die diese Prison Break-Thematik haben. Also ob das jetzt Alcatraz ist, The Great Escape oder die Serie Prison Break. Da geht es ja immer darum, dass ein großer Plan in einer eigentlich normalen Situation an allen vorbei durchgeführt, geplant und durchgeführt werden muss. Und die Spannung wird ja dadurch aufgebaut, kann das funktionieren? Und am Ende meistens muss natürlich dieser geniale Plan irgendwie aufgehen.
Und das Schema ist immer gleich. Man denkt immer, oh, jetzt,
das, gleich, jetzt
fährt
muss
es
in
vor
die
Wand.
Hose gehen. Wie wollen die das wieder lösen?
Und dann ist es aber genau das, was vorher gesehen wurde.
Genau, das macht diese Serie natürlich auch. Deshalb sind die ja auch sehr spannend. Also es geht ja nicht darum, schaffen die das überhaupt? Klar, die Frage darf man zwar auch stellen, aber eigentlich geht es eher darum, wie schaffen die das? Ich ahne, dass sie es schaffen, aber wie zum Teufel? Und dadurch entsteht natürlich diese Spannung und selbstverständlich kann, sollte man das gucken. Der große Unterschied hier ist ja auch, dass diese Serie Zeit hat über diese ersten beiden Teile. Die dritte Staffel haben wir jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, kann man vielleicht auch noch ein, zwei Sachen sagen, aber das ist uns jetzt erstmal nicht so wichtig, sondern dieser Handlungsbogen der ersten beiden Teile, wie die sich ja nennen. Dass es Zeit hat, größere Fragen aufzuwerfen, nämlich die Frage nach der Gerechtigkeit. Der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit wird hier quasi von Anfang an gestellt. Am Anfang hast du eigentlich den Eindruck, gut, das ist eine Truppe, die planen einen Coup und das sind eben auch viele Leute, die im normalen Leben es ein bisschen schwer hatten, die Füße auf den Boden zu kriegen. Den Hintergrund vom Professor kennen wir jetzt nicht so richtig, aber er und sein Bruder.
Ja doch, sein Vater wurde bei einem Banküberfall erschossen.
Ja gut, das wissen wir. Also das heißt, er kommt schon auch aus schwierigen Verhältnissen, aber der und sein Bruder sind ja hochkultivierte, hochgebildete Leute, hochintelligent. Und man fragt sich dann zumindest über weite Strecken, am Ende wird das ja auch dadurch zum Beispiel Bezug durch den Vater etwas aufgeklärt. Wie kommt das also, dass die sich jetzt an so ein Projekt wagen, dass die also in die Illegalität mit einem der größten Diebstähle der Geschichte, wie das ja da heißt und aufgemacht wird, eigentlich dem größten, dass die damit dann eigentlich Recht in vielerlei Hinsicht brechen. Versuchter Mord, Freiheitsberaubung, Diebstahl im größten Sinne und trotzdem sind sie Sympathieträger. Warum? Meines Erachtens, weil sie für unser Gerechtigkeitsempfinden stehen, trotz der Tatsache, dass sie ständig Recht brechen.
Dieser dritte Teil wirft das zumindest am Anfang nochmal in aller Deutlichkeit auf und das Stichwort Robin Hood fällt ja wiederholt.
Ja.
In den ersten beiden Teilen, aber dann vor allen Dingen im dritten Teil. Und am Ende des zweiten Teils wird dieser ganze Coup, dieser Einbruch in die Notenbank auch in einen Zusammenhang mit der Bankenkrise und der Wirtschaftskrise von 2008 und Folgejahre gebracht, der Staat. Vor allen Dingen in Spanien. Wahrscheinlich konnte diese Serie auch nur in Spanien entstehen. Also als einem Land, was besonders stark unter den Auswirkungen der...
Griechenland hätte noch was.
Griechenland Italien hätte vielleicht das auch noch machen können. Aber Spanien eben als eines der europäischen Länder, die mit am stärksten betroffen waren. Und die Aussage, wir tun etwas Illegales, aber wir tun nichts Verwerfliches, ja, weil wir nehmen etwas von denen, die 2008 und in den Folgejahren den Menschen Lebensexistenzgrundlagen genommen haben.
Ja.
Also ein bisschen kann man sagen, diese Dalí-Gruppe, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, das sind die Robin Hoods des 21. Jahrhunderts.
Nur Robin Hood hat das ja vergesellschaftet, was sie in Sherwood gesammelt haben. Das passiert ja hier eigentlich nicht. Also das Geld, das sie verlieren, sind sozusagen Reibungsverluste beim Durchführen ihres Coups. Die behalten das schon selber, was dann übrig bleibt, und machen sich irgendwo,
wir wissen es nicht,
ein schönes Leben zu machen.
Wir wissen es nicht.
Ja, das wissen wir nicht genau, aber es wäre, glaube ich, nochmal anders thematisiert. Ich vermute, ich wäre nochmal anders thematisiert worden, wenn gleich klar gewesen wäre, also den dicksten Batzen davon, den bringen wir unter die Leute. Übrigens interessant, am Anfang der dritten Staffel, wie da auch Geld unter die Leute gebracht wird als Teil des Plans, aber ja, es hat was mit Zeppelin zu tun. Der Bankdirektor Arturito, heißt er so?
Ja. Ja,
ne? Oder wird so genannt?
Ja.
Der Bankdirektor, der ist insofern auch eine interessante Gestalt, wenn man jetzt an das denkt, was du gesagt hast, weil er ja eigentlich ein Opfer ist. Er wird dort gefangen genommen, er wird da bedrängt, unter Druck gesetzt. Er ist ja eigentlich, könnte er ja die Sympathiefigur sein, ist er aber nicht. Also er wird überhaupt nicht so dargestellt.
Er ist im Gegenteil menschlich ein richtiges Arsch.
Ja, er ist ein Wiesel, er ist ein Betrüger, er ist
Er betrügt seine Ehefrau, ja, mit einer Arbeitskollegin, ja, die schwanger ist von ihm.
Richtig.
Und dann lässt er sie mehrfach hängen.
So.
Und also eigentlich ist er kein sympathischer
Kerl. Ja, richtig. Und hier ist schon interessant, dass er mit seinen Betrügereien, was seine Ehe angeht, begeht er keinen Rechtsbruch. Aber wir empfinden ihn als amoralisch. Dann wird er auch noch in diesen Zusammenhang mit dem Haus des Geldes, also dieser Bank, gestellt. Da hinein projizieren wir auch unsere Aversion gegen eine Finanzelite. Du hast das ja schon gesagt, und ich glaube, man muss diese Serie auch im Kontext unserer Zeit, diese Krise seit 7-8 ist ja auch letztlich in weiten Teilen nicht vorbei, war die Initialzündung für weitere Herausforderungen in Europa und weltweit. Und diese Figuren, ob das jetzt gut oder nicht gut ist, ob das richtig oder nicht richtig ist, sind deshalb unsere Sympathieträger, weil sie sozusagen das tun, was allseits ersehnt wird, die Herstellung einer größeren Gerechtigkeit, die nicht nach den Regeln spielt, weil wir vermutlich diese Regeln allmählich in Frage stellen, dass sie in der Lage sind, unsere Probleme zu lösen. Also eine Regierung, die die sozialen Probleme nicht lösen kann, ein Banksystem, das ein Wachstumstrieb oder ein Finanzsystem, das einen Wachstumstrieb hat, bei dem aber offensichtlich in der Gesellschaft wenig ankommt. Und dann kommen ein paar Leute, die sagen, aber wir wollen eigentlich nur leben. Und dieses Leben wird uns nicht ermöglicht, weil diese Gesellschaft so ist, wie sie ist, mit ihren Regeln, auf die wir keinen Einfluss haben. Und das brechen wir. Die Frage ist allerdings, wenn wir nun, wir hatten ja schon Anspielungen gemacht, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, oder du sollst nicht stehlen, eben mit unserem Anspruch kommen. Wie stehen wir dazu? Das Christentum und alle christlichen dann folgenden Gesellschaften seit sozusagen der Staatskirchwerdung im Imperium Romanum und dann natürlich ganz besonders noch im Feudalismus, über den Absolutismus bis sogar darüber hinaus, haben gerne gesagt, Gottes Gnadentum, weil ich an der Macht bin, ist das schon sozusagen Beweis, dass Gott mich da haben will. Und deshalb ist mein Recht auch göttliches Recht. Und das wird hier ja auch radikal gebrochen. Es geht um eine Gerechtigkeit, die größer ist als das Recht. Wie steht nun also jemand dazu, der eigentlich sozusagen sagt, wir sind in einem, ja, divinen System? Man kann das mit dem Gottesgnadentum natürlich auch auf ein demokratisch-republikanisches oder in Spanien eben parlamentarisch-monarchisches System übertragen. Das ist dann nicht mehr von Gott eingesetzt, aber ja zumindest auf dem Papier von einer Bevölkerung legitimiert durch Wahlen. Und nun kommen welche, die das, was eigentlich sozusagen Konsens ist gesellschaftlich, in Frage stellen. Nämlich indem sie sagen, wir machen das für euch, aber nach anderen Regeln. Also meine Frage durchaus war die ganze Serie, wie stehe ich eigentlich dazu? Nur weil die Charaktere jetzt sympathisch gezeichnet sind. Ist das richtig, was die tun? Also ich habe mich auch zurückgelassen mit diesem Konflikt gefühlt.
Also die Frage, die die Serie aufwirft, ist ja nicht, muss ich als gläubiger Christ eine Bank überfallen?
Natürlich.
Ja, aber die Frage, die herausfordernd ist, da gebe ich dir vollkommen recht, ist, gibt es Situationen, in denen man als überzeugter Christ auch in einer Demokratie in Situationen kommt, in denen man das Recht beugt oder sogar bricht, weil es meine moralischen Vorstellungen, meine moralischen Ansprüche jetzt fordern. Ein Beispiel aus der Geschichte, das hier im Rheinland immer sehr beliebt und sehr gerne herangezogen wird, ist der Erzbischof Frings, der nach dem Zweiten Weltkrieg
das berühmte Fringsen,
zugelassen hat, wobei es in der Rückschau eben doch nicht so einfach war, wie es heute gerne gesagt wird. Also ne, das moralische Legitimieren eines Diebstahls aufgrund von sozialer Not.
Ja.
Ja, bevor ich erfriere, klaue ich die Kohlen.
Ja.
Aber unabhängig von diesem konkreten und ja populären und sehr anschaulichen Beispiel, die Frage, gibt es auch in einer Demokratie, nicht mal in einer Diktatur, da haben wir auch Beispiele von Menschen, die in Diktaturen gelebt haben und sich diese Frage gestellt haben und die sich mit dieser Frage auch nicht leicht getan haben. Gibt es jetzt eine Situation oder Situationen, in denen ich gefordert bin, auch das Recht, geltendes Recht zu beugen oder sogar zu brechen?
Ich stelle mir beim Schauen der Serie durchaus die Frage, wie bewusst die Herausforderung dieser Serie bei Zuschauerinnen und Zuschauern wahrgenommen wird. Die Geschichte ist spannend, das kann man auch von der Seite einfach sehen, aber wir werden natürlich schon sehr angesprochen. Weite Teile der Bevölkerung könnten sagen, oh ja, na toll, endlich macht mal jemand das, was eigentlich wir alle tun sollten. Wir sollten alle da reinrennen und uns das holen, was uns gehört. Und es wird dann ja auch noch dieses Lied, was da ja bedauerlicherweise zum Sommerhit wurde, Bella Ciao, italienisch Partisanenlied. Da wird also an sozusagen Freiheitskämpfer, Revolutionäre der Geschichte gemahnt.
Eine Widerstandstradition.
Eine Widerstandstradition wird hier angesprochen. Aber gerade heute ist ja da die Frage interessant, wer bestimmt denn, wann du sozusagen das Recht hast, Recht zu beugen oder zu brechen? Eine Revolution entsteht niemals aus dem Rechtsraum heraus. Reformen ja, Revolutionen sind immer schon der Bruch aus dem Gefühl der Notwendigkeit, das System, das herrscht, zu kippen. Und die sind jetzt sehr sympathisch, weil die dann eben das Geld dann klauen und so weiter. Aber es ist natürlich auch, und das darf man da nicht vergessen, das finde ich sehr schön an der Serie, dass die mich da anfragt und eigentlich alle anfragen könnte, nur weil die jetzt sympathisch sind. Was ist denn mit anderen Rechtsbrüchen, die bei den, ich sage jetzt mal mit Absicht, Tätern, auch aus dem Gefühl der Notwendigkeit, vielleicht Herstellen von Gerechtigkeit, aber vielleicht auch Rache oder dem Gefühl, sich wehren zu müssen, entstehen. Wir leben gerade in Zeiten, wo Reichsbürger, die sehen, dass Recht eigentlich für sie gar nicht gilt, sich zum Teil mit Gewalt dann glauben, ihren Rechtsraum zu schaffen. Wir hatten den Fall eines getöteten Politikers von einem Rechtsterroristen. Inwiefern unterscheiden die sich denn von unserer Tätergruppe in dieser Serie, die eben auch sagen, wir holen uns jetzt zurück, was uns gehört. Wir haben hier unter dieser Gesellschaft gelitten. Das ist eine Argumentationslinie, die auch Terroristen heute und Verschwörungstheoretiker fahren. Und wenn wir dann ein Partisanenlied hören und sagen, ach guck mal, da sieht man sich in Tradition, dann erinnere ich an Demonstrationen heute, die das Wir sind das Volk auch einer historischen Situation, nämlich vor nun einem Vierteljahrhundert, über einem Vierteljahrhundert, auch wieder heranziehen und sozusagen für sich vereinnahmen und damit Sympathien schaffen, weil sie eine historische Brücke zu einer Revolutionssituation schlagen wollen. Also das ist schon sehr spannend und unter dem Lichte, muss man sagen, bleiben die Figuren im Einzelnen zwar sympathisch und nachvollziehbar, in gewisser Weise, nicht alle, gibt ja auch Verrückte, siehe Tokio, Aber ich muss mich schon der Frage aussetzen, ist das richtig, weil es mir in der Form gerecht vorkommt? Und wenn es mir gerecht vorkommt, wer bin ich sozusagen über das Recht, das für alle gilt, mich hinwegzusetzen?
Aber das ist schon spannend. Aber haben wir denn eine Lösung dafür?
Ich glaube, es bleibt unaufgelöst.
In der Serie?
In der Serie,
absolut. In der Serie, ja.
Und vielleicht ein Antwortversuch, den die Serie bringt, den man aber, glaube ich, auch kritisch sehen muss. Ich würde da mal vielleicht auch empfehlen, sich den Filmanalysten Wolfgang M. Schmidt dazu mehrfach anzuhören. Ich möchte jetzt auch an dieser Stelle mal Werbung machen. Ich bin ein großer Bewunderer, der immer wieder daran erinnert, wie sehr heute in Filmen und Serien die Familie als der letztverbindliche Ort dargestellt wird. Und Haus des Geldes macht das auch. Diese Gruppe wird mehr und mehr zu einer Art Wahl, also Entscheidungsfamilie, die so sehr allmählich Bande strickt. Die dritte Staffel beginnt ja letztlich damit.
Da ist es dann
klar. Da ist es dann fest, da ist es klar. Wir müssen das machen, weil das ist einer von uns. Genau. Ja. Und das heißt, die Gesellschaft, die einen Gesellschaftsvertrag bildet, bei dem es auch Verlierer gibt und wo Leute durchs Netz fallen, der aber diese Clansstrukturen überwindet und die Verbindung durch Recht schafft, wird wieder zerteilt in kleine, eher emotions- und ja, geschichtliche Zusammenhänge, zusammengehaltene Clanstrukturen, Familienstrukturen. Also im Sinne einer Familia der Antike, wo man nicht unbedingt blutsverwandt gewesen sein muss, aber die in sich dann loyal bleibt und alles andere ist erstmal ein Raum, dem wir nicht in einem auf dem Boden von Recht begegnen.
Dem gilt es auch grundsätzlich erstmal zu misstrauen.
Genau.
Ja, ich bin zurückgeworfen oder ich kann mich immer zurückfallen lassen auf meinen Clan, auf meine Familie und allem außerhalb ist erstmal zu misstrauen.
Ja.
Also die Serie ist nicht nur spannend und erzählt spannend, sondern sie wirft auch wichtige Fragen auf, die wir jetzt hier auch nicht beantwortet haben. Wie seht ihr das, liebe Hörerinnen und Hörer? Sagt uns eure Meinung. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Wir freuen uns über eure Kommentare und über eure Empfehlungen. Sagt auch euren Nachbarn, dass wir einen guten Podcast machen. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Und da hilft nur eins: Banküberfall.